Zuerst noch eine Frage, die es zu beantworten gilt, und zwar über die Feuerbestattung. Es war gefragt worden, welche Gründe angegeben werden für die Feuerbestattung. Es sind hauptsächlich zwei, oft auch drei Gründe, die angegeben werden, um die Feuerbestattung, die Bestattung durch Verbrennung, vorzuziehen. Vielleicht der wichtigste Grund ist der des Platzmangels, aber auch Sanitätsgründe werden angegeben, manchmal auch der Grund der Ästhetik. Es wäre nicht so ästhetisch, wenn man eine Beerdigung mit einer Leiche durchführen würde. Der Tod würde zu stark im Vordergrund stehen. Was ist auf diese Gründe zu antworten? Erstens, was die Sanität betrifft, soviel ich weiß, gibt es keine Beweise für die Vermutung, dass durch Leichen, beerdigte Leichen, nicht einmal in Epidemiezeiten Menschen, die noch lebten, dadurch verunreinigt wurden oder dass durch den Wasserweg, unterirdischen Wasserweg, Menschen krank wurden. Die Verwesung ist ein rein natürlicher Prozess. Wissenschaftler haben festgestellt, dass genau die 14 Chemikalien, die es in der Erde gibt, die gibt es auch im Körper und umgekehrt, die 14, die es im Körper gibt, die gibt es auch in der Erde. Wir haben da eine gewisse Bestätigung oder eine gewisse, ist eine Bestätigung, dass der Mensch vom Boden kommt. Und wenn er verwest, dann wird er einfach zur Erde. Und Wasser geht dann, auch wenn es durch Leichen geht, einfach durch normale Erde hindurch. Frage wäre, wenn Bazillen dabei sind, ob diese nicht weitergetragen werden. Offenbar ist da keine besondere Gefahr. Auf jeden Fall, ich habe mehrmals dieses Thema studiert und ich habe noch keine Beweise angetroffen. Es sind wahrscheinlich starke Vermutungen da, die noch nicht begründet worden sind. Dann der Platzmangel. Nun, jemand hat darauf hingewiesen, wenn wir die Krematorien abschaffen würden, da hätten wir Platz für Beerdigung. Ja. Das ist eine Frage, was Sie da bauen wollen, auf derselben Fläche, ja? Ein Friedhof oder ein Krematorium. Und übrigens werden auch Häuser gebraucht oder wird Boden gebraucht für ganz banale Zwecke, die überhaupt fragwürdig sind. Für die Ehre des Friedhofs gibt es eigentlich genügend Platz. Auch wenn man einen Friedhof mehrmals benutzt, das heißt, tief anfängt und dann immer auf derselben Stelle beerdigt. Also Platzmangel ist eigentlich auch nicht ein Grund. Und was die Ästhetik betrifft, jemand hat darauf hingewiesen, beim Tod geht es eigentlich nicht um das Schöne. Der Tod ist nicht schön. Wir sollten ruhig die Sache ins Angesicht schauen. Es gibt Beerdigungsinstitute, die die Leiche dann besonders schön machen können. Und damit wir uns ein bisschen hinwegtäuschen über den Ernst des Todes. Aber an und für sich ist eine Leiche eine Erinnerung daran, dass auch wir sterben müssen. Jedes Mal, wenn ich auf einer Beerdigung bin und eine Leiche ansehen muss, dann ist es für mich eine ernste Sprache. Und dieses sollte uns nicht ganz entgehen dürfen. Obwohl man auch bei einer Feuerbestattung die Leiche noch besichtigen kann. Aber das ist wohl nicht der Sinn der Sache. Meistens wird sie wohl nicht zur Besichtigung freigegeben. Ich weiß nicht, wie es in Frankreich ist. Kennen Sie die Bestattungssitten hier? Wird die Leiche zuvor noch besichtigt, bevor sie verbrannt wird? Wird vielleicht verschieden sein. Ja. Viertens. Und nun einige Antworten aus der Heiligen Schrift. Soviel ich weiß, kennt die Schrift keinen Fall, wo ein gottesfürchtiger Mann, eine gottesfürchtige Person mit Feuer verbrannt wurde, als eine Art von Bestattung. Fünftens, das heißt, man sollte eigentlich an dieser Stelle hinzufügen, dort, die Schrift spricht schon von Verbrennung. Die Schrift kennt die Feuerbestattung. Aber dort, wo sie erwähnt wird, und es ist eine Anzahl von Stellen, die davon sprechen, soviel ich weiß, ist jedes Mal entweder der Heide im Blickfeld oder ein Gottloser aus Israel, der damit gleichsam bestraft wird, oder es steht in einem unehrlichen oder verunehrenden Zusammenhang. So. Fünftens, in Verbindung mit der normalen Beerdigung steht die Ehre. Das heißt, es ist eine Ehre, auf normale Weise beerdigt zu werden. Die Heilige Schrift sieht das als eine Ehrensache an. Wenn Angehörige oder Familienangehörige oder Freunde diesen Dienst an einem verstorbenen Geliebten tun, dann ist das eine Ehrensache, ein Zeichen der Ehre. Sechstens, wenn eine Leiche nicht beerdigt wird, abgesehen davon, dass sie vielleicht verbrannt wird, aber nur das Nichtbeerdigen bringt schon eine Verunehrung mit sich. Das merkt man an mehreren Stellen im Alten Testament. Und siebtens, obwohl man sich dagegen wehrt, ich habe heute noch nachgelesen in einem Religionslexikon, wo die Feuerbestattung befürwortet wurde von der kirchlichen Seite. Das war ist ein liberales Lexikon in großem Maße. Obwohl man sich dagegen wehrt, stimmt es wohl, dass die Feuerbestattung aus dem Heidentum kommt. Und die Tatsache, dass Heiden auch die Beerdigung kennen, ändert nichts an der Sache, dass die Kremation eigentlich heidnischen Ursprungs ist. Das heißt, sie steht schon im Zeichen des Unglaubens an den einen wahren Gott. Sie steht nicht im Zeichen des Glaubens. Man wehrt sich auch dagegen, dass sie aufgekommen ist im Zeichen des Atheismus, aber das scheint doch geschichtlich der Fall zu sein, obwohl dieses Argument von Befürwortern der Feuerbestattung nicht immer gebraucht wird. Doch ist dort der Weg zu sehen, wie sie eigentlich populär wurde. Von christlicher Seite ist sie kaum populär geworden. Und letztens, die Schrift lehrt uns, dass der Leib dem Herrn gehört. Und es ist nicht von ungefähr, was wir mit unserem Leib tun. Die Schrift lehrt uns, dass wir den Leib nicht der Hurerei hinzugeben haben, und parallel zu diesem wäre es nicht angebracht, unseren Leib auch einem heidnischen Brauch hinzugeben, wenn wir gestorben sind oder für die Zeit nach dem Tode. Unser Leib gehört dem Herrn und es steht im Zeichen des Glaubens an die Auferstehung, dass wir ihn nicht verbrennen lassen. Was nicht heißt, dass wenn er durch Verfolgung oder Unfall verbrannt wird, beziehungsweise von Tieren gefressen wird, dass dann eine Auferstehung unmöglich wäre. So sind wir nicht der Meinung. Das heißt, die Auferstehung ist nicht hiervon abhängig. Es geht auch nicht um die Sache selbst, sondern es geht um die Haltung, die hier entgegengebracht wird, die hier zum Ausdruck kommt. So viel zu dieser Frage. Wie gesagt, wenn jemand noch mal nachhaken möchte, dann kann er das tun. Nur werden wir uns wahrscheinlich nicht sehen in dieser Form bis zum Herbst, wenn der Herr will und wir leben. Nun kommen wir zum Buch der Offenbarung. Wir waren bis zur Offenbarung 2, Vers 17 gekommen. Offenbarung 2, Vers 17. Das heißt, wir kämen jetzt zu Vers 18, Entschuldigung. Ich will bis zum Ende von Kapitel 3 heute Abend kommen. Und im Herbst wollen wir dann den dritten Hauptteil der Offenbarung betrachten, von Kapitel 4 bis zum Ende. Dem Boten, nicht dem Engel, nicht Engel bekommen unsere Briefe, sondern Männer, die in der Führung der Gemeinde standen. Das griechische Wort bedeutet eigentlich Bote. Dem Boten der Gemeinde in Thyatira schreibe: Dieses sagt der Sohn Gottes, der seine Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer. Ich glaube, es ist besser, dass ich meine Bemerkungen mache, während ich lese und nicht erst den ganzen Text lese. Sohn Gottes ist hier nicht von ungefähr gebraucht von unserem Herrn. In Thyatira wurde der Gott Apollo angebetet. Manchmal auch wohl unter einem anderen Namen, aber Apollo galt als der Sohn des höchsten Gottes. Und er war wohl ein führender Gott in Thyatira. Und Jesus hält nun fest, dass nicht diese Art von Gottheit in Thyatira Raum gewinnen darf, sondern er ist der wahre Gott. Ich bin dabei, in meiner Bibellese im Danielbuch zu lesen. Da fällt mir auf, dass wenn Belsatzar diese Hand sieht an der Wand, bevor Daniel kommt und dieses Schreiben deutet, hält er dem Belsatzar noch eine kurze Predigt, eine Mahnpredigt, und erinnert ihn daran, dass sein Vorfahre Nebukadnezar schon einmal eine ernste Begegnung mit Gott hatte und von Gott gestraft wurde. Und obwohl er das wusste, hat er sich nicht gedemütigt, sondern hat sich, wie an diesem Abend bei diesem Festbankett, sich entsprechend verhalten mit seinen Frauen und Nebenfrauen hier aus Bechern, die aus Jerusalem, aus dem Haus des wahren Gottes kamen, getrunken hatte in leichtsinniger Weise. Was mir dort auffiel, war, dass Daniel in sehr selbstverständlicher Weise vom Gott Israels spricht, als von einem Gott, dem Belsatzar, ein Heide, sich zu unterstellen hätte. Das heißt, für Daniel ist unser Gott nicht nur ein Gott Israels, so ein Stammesgott, so ein Volksgott, sondern er ist der Gott der ganzen Welt. Und der Gott, der in Israel sich auch geoffenbart hat, der ist auch in Babylon Gott, auch für die Heiden. Das will Daniel herausstellen. Also Jesus macht hier deutlich, dass er nicht nur für die Gemeinde in Thyatira da ist, sondern für die ganze Stadt. In einem gewissen Sinne muss man schon sagen, wenn die katholische Kirche behauptet, die wahre Religion in einem Land zu sein, dann ist das etwas Biblisches an und für sich. Sie ist nicht die wahre Religion, aber die Tatsache oder diese Haltung, dass das Christentum die wahre Religion ist, das ist richtig. Und so sollten wir das auch vertreten. Das heißt, wir dulden nicht, oder obwohl wir tolerant sind, aber wir bejahen nicht, so sollte man sagen, wir bejahen keinen Pluralismus in einem Lande. Es gibt nicht 2, 3, 4 und mehr Religionen, die man dulden könnte. Es gibt nicht eine Auswahl, nun könnte man dies oder das, wie in Indonesien. Da gibt es 5 Religionen, Sie können wählen, welche Sie wollen, aber Sie müssen zu einer von diesen 5 gehören, ja, als Bürger dieses Landes. Nicht so. Jesus sagt, er ist der Sohn Gottes, er ist der Gott. Übrigens, Sohn Gottes heißt Gott selbst nach hebräischem Denken. Bei uns im deutschen Denken ist das ein Rangunterschied, aber in der Schrift nicht. Sohn Gottes heißt vielmehr auf derselben Ebene stehend als Gott der Vater, der seine Augen hat wie eine Feuerflamme. Das heißt, er kann alles durchschauen mit brennenden Augen. Er sieht bis ins Innerste und kennt unser Gewissen. Und seine Füße gleich glänzendem Kupfer. Das heißt, wo er hinkommt, da ist Heiligkeit. Wo Jesus hinkommt, da bleiben seine Füße glänzend, sauber, wie im Feuer gereinigt. Ich weiß, Vers 19, ich weiß um deine Werke. Jetzt kommt eine Liste von Anerkennungswürdigen. Und interessant ist, dass hier eine längere Liste ist von dem, was Jesus anerkennen kann in Thyatira. trotz dessen, dass es zu bemängeln gilt. Ja? Ich weiß um deine Werke. Und diese sind anerkennungswert in Thyatira. Die Gemeinde in Thyatira war eine tätige Gemeinde. Und deine Liebe. Da war Liebe zu Hause. Vielleicht zu viel, vielleicht waren sie zu tolerant. Aber Liebe war da. Und deinen Dienst. Und deinen Glauben. Und deine Ausdauer. Das heißt, es war Stress da, es waren Widerwärtigkeiten da, aber sie hielten Stand, sie blieben treu. Und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind, denn deiner ersten. Es ist eine Zunahme festzustellen in dieser Tätigkeit dieser Gemeinde. Jedoch habe ich weniges gegen dich. Wenig, aber Ernsthaftes. Es kommt nicht auf die Quantität drauf an. Die Frage ist, wie schwerwiegend ist es? Es mag nicht viel auszusetzen sein an einer Gemeinde. Die Frage ist, wie schwerwiegend ist es? Das ist die Frage. Diese Gemeinde war im Großen und Ganzen eine anerkennenswerte Gemeinde. Aber es war etwas da, wenig zwar, aber sehr gravierender Art, das Jesus auszusetzen hat. Jedoch habe ich weniges gegen dich, weil du die Frau Isebel, die sich eine Prophetin nennt, gewährst, meine Sklavendiener zu lehren und sie irre zu führen, Hurerei zu begehen und Götzenopfer zu essen. Es dürften nicht viele sein, aber dies ist vorgekommen. Hier ist ein Kompromiss, ein schwerwiegender. In dieser Gemeinde wird eine Frau geduldet. Manche glauben, es wäre eine tatsächliche Frau. Einige glauben, es wäre die Frau des Boten, an den der Brief geht. Nun, dafür gibt es nicht genügend Hinweis. Obwohl der Brief in erster Linie an den Boten geht und in zweiter Linie an die ganze Gemeinde und in dritter Linie an alle Christen überhaupt. Also die Frau wird verschieden gedeutet. Professor Schlatter meint sogar, dass es sich hier um eine Richtung handle. Das heißt, um eine Sekte, die in der Gemeinde Wurzel gefasst hatte. Ich weiß nicht, wie man es zu verstehen hat. Es geht wohl auch nicht darum, ob es eine Einzelperson ist oder eine Sekte. Gewiss ist, dass hier mehrere involviert sind, dass mehrere hier zusammen mit ihr paktieren. Sie nennt sich eine Prophetin. Nun, das wäre an und für sich nicht schlimm. Die Frage ist aber, was entsteht durch die Prophetie? Prophetie ist eine Offenbarung. Das heißt, diese Frau behauptet, von Gott Einsichten zu bekommen und diese Einsichten weiterzugeben. Es ist nicht falsch, von Gott Einsichten zu bekommen. Nur müssen sie auf dem Boden des Wortes Gottes ruhen. Es muss dem Wort Gottes entsprechen. Das ist das Kriterium, sagt Paulus. Wenn jemand in Korinth prophezeit, ein Wort vom Herrn bekommt, ist das nicht schlecht, das ist gut. Wort für Wort bekommt er es nicht, aber er bekommt ein Anliegen. Er muss dann die eigenen Worte finden, um es weiterzugeben. Aber es muss übereinstimmen, sagt Paulus, mit dem, was er lehrt. Es darf nicht anderes sein, als was er persönlich lehrt. Es muss dem Wort Gottes entsprechen. Das heißt, was hier in dieser Gemeinde, von dieser Kanzel aus gesagt wird, das muss mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Darüber sind wir uns klar. Aber die Gemeinde in Thyatira hat diesen Maßstab nicht eindeutig, in eindeutiger Weise angewendet. Und da liegt der Fehler. Sie nennt sich eine Prophetin, aber sie führt in die Irre, das heißt weg vom Wort Gottes. Und Jesus nennt nun einige Dinge, wo man hier weggeht. An der Stelle der Hurerei, an der Stelle des Götzenopfers, später wird Ehebruch genannt. Falsche Lehre steht hier im Raum und dann auch die Folgen. Es ist falsche Lehre und falsches Handeln. Gravierende Art. Nun, Solches kennen wir auch, leider in gewissen christlichen Kreisen. Da ist man zu tolerant, zu leichte Liebe. Jesus sagt, das darf nicht sein, es sind der Liebe Grenzen gesetzt. Gott ist immer noch heilig. Was Hurerei ist, ist uns bekannt. Was ist es mit dem Götzenopfer? Das Götzenopfer galt natürlich einem Götzen oder einem falschen Gott. Und hier geht es darum, dass Fleisch, das den Göttern oder einem Götzen geopfert wurde, gegessen wurde. Das heißt, ein Teil von dem, was man opferte, aß man selbst. Ein Teil gab man einfach den Priestern weiter. Die gehörten dann zu diesem Gott. Und zusammen mit diesem ein gesellschaftliches Fest statt. Das heißt, es war so stark eine gesellschaftliche Feier, dass es schwer war, sich zurückzuziehen. Soviel ich weiß, gab es auch in Thyatira verschiedene Gilden, Arbeitergilden, Arbeitergruppen, verschiedene Handwerkergruppen. Und jede Gruppe, jede Gilde hatte natürlich ihre Feiern. Und wenn ein Arbeiter in dieser Branche nicht mitmachte, dann war er nicht in. Das ist schwer, wenn man nicht mitmacht. Manchmal kennt man das auch in unserer Zeit, wo eine Gruppe so stark zusammengefügt ist, dass ein Christ es schwer hat, da nicht mitzumachen. Es kostet sehr viel. So etwas war der Fall in Thyatira. Christen haben offenbar nicht den Mut gehabt, da nicht mitzumachen in der normalen Gesellschaft, wenn dann diese Götzenfeiern stattfanden. Und ich gab ihr Zeit, damit sie ihre Gesinnung änderte über ihre Hurerei. Vielleicht ist das wörtliche Hurerei, vielleicht ist das übertragene, falsche Lehre. Das heißt, in der Bibel wird auch das Weggehen von Gott zu anderen rivalisierenden Göttern Hurerei oder Ehebruch genannt. Vielleicht ist das hier im Blickfeld. Wir wissen nicht genau. Auf jeden Fall geht es um Sünde. Und Jesus hat Zeit gegeben und sie änderte ihre Gesinnung nicht. Nun haben wir hier zweierlei. Jesus sagt, die Gemeinde in Thyatira duldet dieses. Das heißt, man hat nicht zur Genüge gewahrt. Aber dennoch hat Jesus erwartet, dass diese Leute Buße tun. Mit anderen Worten, wo in einer Gemeinde gesündigt wird, auch wenn man nicht dagegen spricht, erwartet Jesus Christus der Erhöhte, dass die Sünder Buße tun. Es sollte gewarnt werden. Das ist eine Hilfe. Aber auch wenn man nicht warnt, soll von den Sündigenden Buße getan werden. Das erwartet Jesus. Siehe, weil sie nicht Buße tut, werfe ich sie in ein Bett. Nun, dasselbe Bild, das verwendet wird für die Hurerei, wird jetzt für die Strafe gebraucht. In ein Bett heißt in ein Strafbett. Und die Ehebruch mit ihr begehen, in große Bedrängnis. Wenn sie nicht ihre Gesinnung ändern über ihre Werke. Merken wir die Geduld von Jesus? Er kündet das Gericht an, aber er führt es noch nicht aus. Er gibt Zeit zur Umkehr. Welch einen gnädigen Herrn haben wir. Er will nicht, dass Menschen sterben. Und die Säbelskinder werde ich umbringen mit Tod. Diese zweifache Erwähnung des Todes, umbringen mit Tod oder töten mit Tod, ist eine Verstärkung des Gerichts. Jesus meint, was er sagt. Und alle Gemeinden werden darüber in Kenntnis sein, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde jedem von euch nach euren Werken geben. Erstens muss zu Vers 23 noch gesagt werden, dass das, was Jesus hier tut, zur Kenntnis genommen werden soll. Dies läuft parallel zu 1. Korinther 11, wo Paulus sagt, dass einige von den Korinthern bereits krank geworden waren, weil sie das Abendmahl in verkehrter Weise gefeiert hatten. Und einige waren sogar gestorben. Wenn solches stattfindet in einer Gemeinde, sollte man sich fragen, aus welchen Gründen ist hier dieses Tragische eingetreten? Nicht immer ist Krankheit eine Strafe. Nur sollten wir uns fragen, könnte das der Grund sein? Wenn nicht, wenn das ausgeschlossen ist, wollen wir es als eine Prüfung hinnehmen. Aber hier will Jesus, dass man das zur Kenntnis nimmt, wenn er ein gewisses Schicksal über diese Leute kommen lässt. Das soll zur Kenntnis genommen werden. Und das Zweite, am Schluss von Vers 23, ich werde jedem von euch nach euren Werken geben, wann? Das Erste, was er sagt, ich werde sie umbringen, das kann bald geschehen. Aber dieses Letzte, das geschieht an jenem Tage, wenn wir alle vor dem Herrn stehen. Das heißt, Jesus geht jetzt über zum Letzten, zum Gericht, zur Zeit des Gerichts, wann wir dem Herrn übergeben, und erinnert daran, dass am Schluss, wenn wir alle vor dem Herrn stehen, jeder nach den hiesigen, nach den Werken in seinem Leben bekommen wird. Vers 24. Euch aber sage ich, und den übrigen, die in Thyatira sind, so viele diese Lehre nicht haben, und welche die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht kannten. Ausleger tun sich etwas schwer mit diesem Ausdruck Tiefen des Satans. Einige wollen es so sehen, die Leute sprechen von Tiefen, aber Jesus sagt, es sind Tiefen Satans. Andere sagen, die Leute selbst sprechen von Tiefen Satans, sie genieren sich nicht, zu sagen, sie würden die satanische Erkenntnis erforschen, mit dem Zweck, über Satan Sieg zu bekommen. Merkwürdig, ja? Aber offenbar hat man sich damals es geleistet, in Sünde zu leben und in diesen Dingen zu forschen, in der Meinung, man wäre geistlich immer noch rein dabei. Es gab diese merkwürdige Auffassung. Der erste Johannesbrief übrigens zielt auch in diese Richtung. Aber wir wissen, dass das, was mit unserem Körper getan wird, auch unsere Seele beeinflusst. Wir können das nicht auseinanderhalten. Es ist nicht möglich, mit dem Leib zu sündigen und geistlich noch ein reines Gewissen zu haben. Die Bibel lehrt uns, dass wir einheitliche Menschen sind. Und auch was die Tiefen Satans betrifft, da dieses Studium, das ist uns ausgeschlossen. Wir sollten nicht zu viel von Satan sprechen. Übrigens gibt es Christen auch solche, die gegen Satan sind, die zu schnell den Namen in den Mund nehmen. Es ist nicht verkehrt, von Satan zu sprechen. Aber immer zu sagen, Satan hat mich in Versuchung gebracht oder Satan dies oder der Feind das. Man sollte ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht zu viel von ihm spricht. Ich werde keine andere Last auf euch werfen. Ein sehr wichtiges Wort. Alle Lasten, die wir tragen, kommen vom Herrn. Er verfügt über das Maß von Lasten, das wir zu tragen haben. Jesus verfügt darüber. Das ist ein Trostwort. Wir wissen, dass er unsere Lasten selbst trägt, wenn wir sie von ihm annehmen. Psalm 68, Vers 20. Gelobt sei der Herr. Tag für Tag trägt er Lasten für uns. Er verfügt über die Lasten, die wir zu tragen haben. Das blickt hier durch. Nur, was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Bis ich komme. Ist Jesus gekommen? Noch nicht. Wo ist die Gemeinde Thyatira? Sie besteht nicht mehr. Wie kann denn Jesus sagen, dass die Thyatira Christen festhalten sollten, bis er wiederkommt? Die sind ja nicht mehr. Hier sehen wir, dass das, was Jesus dieser Gemeinde ungefähr 100 nach Christus zu sagen hatte, nicht nur jenen Leuten galt, sondern uns allen, die wir heute leben, allen, Christen, die leben, bevor Jesus kommt. Mit anderen Worten, die Lehre, die sagt, dass diese Sendschreiben die Geschichte der Gemeinde in Etappen schildern würde, hält nicht stand. Was Jesus jeder Gemeinde sagt, gilt für alle Zeit, nicht nur für eine Periode. Vielleicht kennen Sie die Lehre nicht. Es gibt die Lehre, dass das Schreiben an Ephesus für jene Zeit war und dann das Schreiben an die nächste Gemeinde für die nächste Etappe. Und heute würden wir in der Zeit Laodiceas leben. Also nach und nach würden diese sieben Sendschreiben gleichsam die Kirchengeschichte schildern. Das hält nicht stand, diese Lehre. Das hat jemand sich erdacht und viele Leute halten sich daran. Aber wenn wir genau hinschauen, merken wir, dass alle diese Schreiben für die ganze Zeit gelten. Wir haben also alle diese Schreiben und bei uns selbst in Anwendung zu bringen. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Das heißt, wir sollen heute, wie die damals, festhalten, was der Herr uns geschenkt hat und nicht fahren lassen. Mit anderen Worten, wir werden die Schrift ernst zu nehmen haben. Und wer überwindet und wer meine Werke bewahrt bis ans Ende, darauf kommt es an, dem werde ich Vollmacht geben über die Völker. Wenn es kein tausendjähriges Reich gibt, wie soll sich dieses erfüllen? Ich weiß nicht. Ich glaube, diese Stelle lehrt uns, dass wir mit einem tausendjährigen Reich rechnen müssen. Wo Sie und ich, wenn wir standhaft sind, in der Auferstehung, werden wir mit Jesus herrschen über Völker. Wir werden Verantwortung haben. Deshalb heute schon lernen, Verantwortung zu tragen. Das kommt uns noch zustatten. Heute treu sein in dem Kleinen, damit Gott uns mehr anvertrauen kann. Und er wird Hirt sein über sie mit eiserner Rute. Das heißt, wer treu bleibt und sich gegen diese Irrlehre wehrt, wer fest bleibt, der wird im tausendjährigen Reich die Art Persönlichkeit sein, die auch einmal einen eisernen Stab in die Hand nehmen kann und sagen kann, bis hier und nicht weiter. Ja? Aber ein Weichling, der überall der Versuchung anheimfällt, wie soll der jenes da an jenem Tage eine eiserne Rute nehmen und sagen, ihr Völker, jetzt habt ihr mal so zu handeln. Er hat es nicht gelernt. Ja? Hier sollen wir Heiligkeit lernen, damit wir in der Auferstehung heilig handeln können. Wie Töpfergefäße zerbrochen werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Es gibt so eigenartige Formulierungen in diesen Briefen. Dies ist eine. Eine Formulierung ist das Manna, vom verborgenen Manna. Nun, das Manna ist wahrscheinlich Jesus selbst, ja. Er ist unser himmlisches Brot. Und wenn wir auferstehen oder wenn wir zum Herrn kommen, dann ist er unser Genuss. Aber was ist der Morgenstern, den Jesus gibt? Offenbar ist er es selbst nicht, obwohl einige Ausleger meinen, er wäre es doch. Nun, vielleicht ist das der Fall, aber ich meine, der Morgenstern spricht eher vom Anbruch des neuen Tages. Und wenn wir in dieser Zeit beim Herrn bleiben, nicht untreu werden, dann kann uns Jesus teilhaben lassen am ewigen Leben, an jenem großen Tag. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nun, es gibt Leute, die sagen, sie haben Ohren, aber Jesus würde sagen, nicht zum Hören. Ja? Man kann es so oder so sagen. Auf jeden Fall soll man hören, was der Geist nicht nur Thyatira, sondern für alle Gemeinden sagt, auch uns. Nächstes Sendschreiben. Kapitel 3, Vers 1. Dem Boten, also dem Vorsteher der Gemeinde in Sardis, schreibe. Hier stellt sich Jesus wieder anders vor. Dieses sagt der, der die Geister Gottes hat. Wir hatten diesen Ausdruck schon in Kapitel 1. Geister, nun, Gott hat nicht viele Geister. Er ist ein dreieiniger Gott und der Heilige Geist ist nur ein Geist. Aber Das ist ein Bildwort, das für den Heiligen Geist gebraucht wird. Dieses sagt der, der die Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Nun, die Sterne, das sind die Vorstehenden der Gemeinde, die Boten. Er hat sie in seiner Hand. Und daran erinnert er die Christen in Sardis. Jetzt kommt zuerst das Wort über die Werke. Ich weiß um deine Werke. Aber er kann sie nicht anerkennen. Dass du den Namen hast, dass du lebst und tot bist. Hier kommen wir in eine Schwierigkeit hinein. Warum heißt eine Gemeinde noch Gemeinde, wenn sie tot ist? Dann ist sie doch keine Gemeinde, dann sind sie doch nicht Christen. Dann sind sie eine tote Kirche vielleicht, aber nicht Gemeinde. Ich persönlich glaube, dass das Wort tot hier im relativen Sinne gebraucht wird. Wir haben einige Beispiele davon in der Heiligen Schrift. In östlichen Ländern ist der Begriff Tod ein relativer Begriff. Zum Beispiel kann man von einer Totenauferstehung sprechen, aber wir würden noch von keiner Totenauferstehung sprechen. Man meint nur, dass er von einem Zustand hervorgekommen ist, der wie ein Todeszustand war, aber eigentlich ist er aus dem Koma herausgekommen. Das heißt, er sieht so aus wie tot. Das ist ein Effektbegriff. Hier die Gemeinde in Sardis hatte noch geistliches Leben, aber dieses Leben war so, brannte so niedrig, dass nicht mehr viel davon zu sehen war und sie galt, wenn man hinschaute, wie eine Leiche. Sie sah aus wie eine Leiche. Für die Augen von Jesus, der alles weiß, sahen sie aus wie Tote, obwohl noch etwas Leben da war. Wir haben viele Leute im Krankenhaus, die so aussehen, nicht wahr? Die liegen da. Und nur der Arzt oder die Krankenschwester weiß, ob da noch Leben ist. Ja? Schade, wenn eine Gemeinde so weit runterkommt. Aber wir haben hier die Gemeinde Sardis. Die sieht aus wie ein Toter, aber es ist immer noch etwas Leben da. Bei Laodicea ist es wohl ähnlich. Sei wachsam, also ist noch Leben da. Und stärke das Übrige, das auf dem Wege zum Sterben ist. Denn ich habe nicht gefunden, dass deine Werke vor Gott das volle Gewicht haben. Hier sollten wir uns selbst prüfen. Wenn unsere Gebete, unsere Dienste, alles, was wir tun, einmal in die göttliche Waagschale gestellt werden würde, würden sie aufwiegen? Würde da was sein? Oder wäre das einfach so wie Seifenblasen? Würde die Waage hochgehen? Jeder von uns sollte sich selbst hier prüfen, denn dies ist ja uns geschrieben. Ich habe nicht gefunden, dass deine Werke vor Gott das volle Gewicht haben. Denke also daran, wie du empfangen und gehört hast. Ähnlich wie bei Ephesus. Denke, man soll überlegen. Was soll man überlegen? Was man vom Herrn bekommen hat, das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat man empfangen und gehört, und man soll es bewahren. Und ändere deine Gesinnung. Das heißt, tu Buße. Aber Buße tun heißt im Griechischen seinen Sinn ändern, anders denken, umdenken, anders handeln. Wenn du also nicht wachen wirst, wenn du nicht aufwachst aus deinem Träumen, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Und du wirst gar nicht wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. Auch in Sardis hast du einige wenige Namen, die ihre Kleider nicht verunreinigten. In Thyatira waren wenige untreu geworden. Die meisten waren treu. In Sardis sind die meisten untreu geworden. Wenige sind treu. Du hast einige wenige Namen, die ihre Kleider nicht verunreinigten. Und sie werden mit mir gehen in weißen Kleidern. Das Kleid ist ja ein Bild von der Gerechtigkeit. Weil sie würdig sind. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. In der Ewigkeit wird er dieses Kleid tragen und ich werde seinen Namen gar nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Offenbar gibt es das, dass ein Name ausgelöscht werden kann, aus dem Buch der Lebenden, wird in den Tod gehen und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen himmlischen Boten. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt, wieder derselbe Ruf. Philadelphia. Und dem Boten der Gemeinde in Philadelphia schreibe. Und hier ist es umgekehrt. Hier haben wir eine Gemeinde, wo Jesus nichts auszusetzen hat. Wohl die einzige. Dem Boten der Gemeinde in Philadelphia schreibe. Dieses sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Ein Begriff, der aus den Propheten kommt. Der öffnet, worauf niemand schließt, und schließt, worauf niemand öffnet. Jesus entscheidet über offene und geschlossene Türen. Ich weiß um deine Werke. Siehe, vor dir habe ich eine geöffnete Tür gegeben. Und niemand vermag sie zu schließen. Weil du eine kleine Kraft hast und mein Wort bewahrtest und meinen Namen nicht verleugnetest. Man fragt sich, was diese offene Tür ist. Einige meinen, das ist eine Tür der Wirksamkeit. Mir scheint fast, als ob dieses die Tür der Ewigkeit wäre. Ich glaube, es ist in 2. Petrus 1, wo Petrus einmal davon spricht, dass man einen weiten Eingang in die Ewigkeit haben wird, unter gewissen Umständen. Ich bete manchmal für Leute, die in Richtung Ewigkeit gehen. Herr, gib ihnen einen weiten Eingang in dein Reich, in deine Gegenwart. Es gibt Leute, sagt Paulus, die werden gerettet werden, aber wie durchs Feuer, als ob das Tor zur Ewigkeit gerade noch auf ist. Die Begrüßung ist ein bisschen lahm, ja. Aber es gibt andere, da erwartet Jesus sie wieder. Stephanus, da begrüßt er ihn. Stephanus hat wohl eine weite, offene Tür gehabt, als er in die Ewigkeit ging. Mir scheint, dies ist die offene Tür, die Jesus hier meint. Vor dir habe ich eine geöffnete Tür gegeben. Du darfst wissen, du bist bei mir willkommen, wenn es so weit kommen sollte. Siehe, ich gebe aus der Synagoge Satans, der Schule Satans, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sie lügen, ich werde veranlassen, dass sie kommen und huldigen vor deinen Füßen und zur Kenntnis nehmen, dass ich dich liebte. Offenbar waren in Philadelphia Juden, die dort wohnten, es war eine Synagoge. Aber wie das oft leider in der Geschichte der Juden gewesen ist, wenn sie Jesus abgelehnt haben, bleiben sie nicht beim Alten Testament, sondern sie bewegen sich in eine andere Richtung. Und es ist in der Religion der Juden, im Judaismus, sehr viel Okkultes reingekommen. In die Kabbalistik zum Beispiel ist manches Okkulte da. Vielleicht fing das hier schon an, wenn Jesus von der Synagoge Satans spricht, von Lehren, die wirklich okkulten Inhalt hatten. Und hier zeigt sich wieder, was sich damals in der ersten Zeit oft zeigte, dass jüdischer Widerstand da war für die Gemeinde Jesu. Das war in Philadelphia der Fall. Weil du das Wort meiner Ausdauer hieltest, werde auch ich dich halten aus der Stunde der Prüfung, die über das ganze Weltreich der Menschheit kommt, zu prüfen, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme schnell. Hier merken wir wieder, dass dieser Brief an Philadelphia nicht nur an die Christen in dem Ort gilt, sondern für alle von uns. Bis Jesus kommt, soll dieser Brief ernst genommen werden. Mir scheint, die ist heute dabei, sich zu verbreiten. Wir sollten vorsichtig sein, nicht mit der Mehrheit mitzugehen, auch wenn es christlichen Anstrich oft hat. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Der Überwindende, ihn werde ich zu einem Pfeiler im Heiligtum meines Gottes machen. Das heißt, wenn wir Jesus treu bleiben, werden wir ein fester Bestandteil sein in der Ewigkeit. Und daraus wird er gar nicht mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes. Das heißt, es wird deutlich sein, es wird bestätigt werden, dass wir ihm gehören, und den Namen der Stadt meines Gottes. Das heißt, die Adresse ist unsere Adresse. Ja? Wie man einem kleinen Kind vielleicht die Adresse mitgibt, weil es noch nicht so selbstständig ist. Und dann weiß man, wo es hingehört, falls es sich verirren sollte. So schreibt Jesus den Namen der himmlischen Stadt auf uns. Das heißt, da gehören wir hin. Das ist unsere Adresse. Sie mögen hier im Raum Mulhouse wohnen, aber die himmlische Anschrift ist Jerusalem. Ja? Dieser Name gehört uns, des neuen Jerusalems, die aus dem Himmel von meinem Gott niederfährt, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nun der letzte Brief, das letzte Schreiben. Dem Boten der Gemeinde von Laodikea schreibe: Dieses sagt der Amen, der das letzte Wort hat. Dies ist die letzte Gemeinde. Sie steht nicht nur für die Leute, die dort wohnen, sondern sind auch wir hier gemeint. Was Jesus dieser letzten Gemeinde sagt, das sagt er auch uns. Jesus hat das letzte Wort. Amen bedeutet aber auch Treue. Jesus ist die Bestätigung der Wahrheit Gottes. Er kann zur Wahrheit Gottes Amen sagen. Dementsprechend sagt er, der treue und wahrhaftige Zeuge. Jesus hat Zeugnis abgelegt, als er hier auf Erden war, für die Wahrheit. Der Erste der Schöpfung Gottes. Das heißt, Jesus ist der Erste, der körperlich auferstanden ist und von dieser Schöpfung neu geworden ist. Bis jetzt ist er der Einzige. Eines Tages aber werden auch wir auferstehen. Paulus sagt, erst Christus, dann wir und dann das andere. Ja? Jesus ist der Erste, der Leib von Jesus ist der erste Teil von der ganzen Schöpfung, der neu gemacht wurde. Und wir haben die Hoffnung, auch diesen neuen Körper zu bekommen. Das heißt, Jesus holt hier weit aus, geht zurück zu seiner Erdenzeit und sagt, ich bin es, der damals hier auf Erden ein treuer Zeuge war, und ich bin es, der eine Hoffnung gibt für die Ewigkeit. Und dazwischen haben wir das heute. Und was sagt Jesus jetzt uns heute? Ich weiß um deine Werke. Laodikea ist wieder eine Gemeinde, wo er nichts anzuerkennen hat. Ich weiß um deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Dieser Ausdruck ist nicht einfach zu verstehen. Aber mir scheint die Auslegung, die besagt, dass warmes Wasser, das heißt heißes, womit man Kaffee und so weiter machen kann, oder ganz kaltes, das ist, was wir normalerweise trinken. Ja? Kaltes Wasser erfrischt. Heißes Wasser, das kann man auch trinken, für gewisse Zwecke. Daraus kann man andere Gerichte machen. Aber lauwarmes Wasser dazwischen, das kann man nicht gebrauchen. Ja? Und diese Leute sind weder so noch so, das heißt, sie sind nicht genießbar. Kalt heißt hier, glaube ich, nicht kalten Herzens. Jesus zieht nicht vor, dass wir kalt wären, ja? Sondern er zieht vor, dass wir so sind wie kaltes Wasser, das erfrischen würde. Ja? In Laodikea hatte man nicht Wasser, da war kein Brunnen. Man musste das Wasser von außerhalb herbringen. Aber bis es nach Laodikea war, war es weder kalt noch warm. Ja? Das heißt heiß. Man hat es gebraucht, ja. Aber Jesus vergleicht die Leute so. Sie sind nicht zu trinken, sie sind nicht zu genießen. Dass du doch kalt oder warm wärst. Das heißt, ich wünschte, ich könnte die Gemeinschaft mit dir haben, dich genießen. So wie es jetzt ist, weil du lau bist und weder kalt noch warm, bin ich daran, dich aus meinem Munde zu speien. Mit anderen Worten, das gibt es, wenn man nicht treu bleibt, wenn man immer bergab geht, dass eines Tages Jesus einen Menschen loslässt. Deshalb sollten wir vorsichtig sein, wenn wir merken, wir sind dabei, lauwarm zu werden. Das ist ein gefährlicher Zustand. Paulus sagt, man ist dabei zu sterben. Bin ich dabei, dich auszuspeien, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts? Oh weh, wenn man meint, man braucht nichts mehr. Wir sollten Bettler bleiben. Immer zu Jesus kommen. Diese Gemeinde brauchte kaum mehr zu beten. Die hatte alles. Ja. Traurig ist es, wenn man nicht mehr zu beten braucht. Man bedarf nichts. Ja. Wir wollen Betende bleiben, weil wir Arme bleiben. Ja. Wir müssen immer wieder zu Jesus kommen und uns beschenken lassen. Und nicht weißt, und das ist das Traurige, die wussten nicht einmal, sind wir vielleicht so? Wenn wir nicht wissen, dann wissen wir es nicht. Ja? Deshalb müssen wir bitten, Herr, zeige mir, ob ich lauwarm bin. Ja? Denn wir selbst wissen es von uns nicht. Das muss uns Jesus zeigen. Niemand denke also, wenn er meint, ja, bei mir ist es nicht so, dass es nicht so wäre, weil man es auch unbewusst sein kann. Also wollen wir uns prüfen lassen vom Herrn. Und ich weiß, dass du die Elende bist. Im Grundtext steht hier ein Artikel. Du bist nicht nur Elend, du bist die Elende. Also die Letzte gleichsam. Und erbärmlich und arm und blind und bloß. Ich rate dir, wie liebevoll kann Jesus sprechen, nicht wahr? Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, richtiges Gold, richtige Werte, geistliche Werte, damit du reich seist, in der Tat, und weiße Kleider, damit du bekleidet seist und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und salbe deine Augen mit Augensalbe. Wenn wir Zeit hätten, könnten wir hier Parallelen ziehen, zeitgeschichtliche. Laodicea war bekannt für medizinische Salbe und so weiter. Jesus greift diese vorhandenen Dinge auf, damit du siehst, welche ich mich in Liebe annehme, die strafe ich nach einer Untersuchung und erziehe ich. Also, wenn der Herr schwierige Wege mit uns geht, wollen wir dankbar sein, ja? Das ist ein Zeichen, dass er noch Hoffnung für uns hat. Das ist ein Zeichen, dass er Hoffnung für uns hat. Er geht mit in Liebe mit uns um. Sei also eifrig und ändere deine Gesinnung. Siehe, ich habe mich vor die Tür gestellt und klopfe an. Mit seiner Stimme klopft er. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich zu ihm hineingehen und mit ihm das Nachtmahl einnehmen und er mit mir. Er wird es mit mir einnehmen. Heißt das, dass Jesus wirklich draußen war? Nun, im begrenzten Maße, ja. Das heißt, es waren Bereiche im Leben dieser Menschen, wo Jesus draußen stand. Und das ist die Frage an mich. Gibt es Bereiche in meinem Leben, wo Jesus nichts zu sagen hat? Oder ist mein ganzes Leben ihm ausgeliefert? Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwand und mich setzte zu meinem Vater auf seinem Thron. Der, der ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir wollen beten. O Herr, schenke uns ein offenes Ohr zu hören, was du sagst. Öffne uns die Augen, Lass uns, Herr, empfinden, wie du empfindest. Führe du uns, Herr, ein Stück weiter in der Heiligung. Lass uns, Herr, nicht solche sein, die wie Tote aussehen, trotz aller Tätigkeit. Bitte, Herr, lass deine Worte an diese Gemeinde auch uns etwas zu sagen haben. Und lass deine Worte an uns nicht einfach erfolglos gesagt worden sein, umsonst. Lass deine Gnade nicht umsonst sein. Bitte, Herr, lass diese Worte mit uns gehen und deinen Geist. Und lass ihn diese Worte immer wieder neu machen in unserem Leben, damit wir durch diese Worte vorankommen mit dir. Danke, Herr, dass du inmitten der Gemeinden immer noch bist. Du bist da. Dafür preisen wir dich. Wir beten dich an. Du bist der Sohn Gottes, der Höchste. Amen.